NDR Info. Themen des Tages.
Der deutschen Klimapolitik fehlt es an einer klaren politischen Linie. Und die Klimaziele für 2030 zu erreichen, das wird immer unrealistischer. Zumindest wenn der eingeschlagene Pfad bleibt, wie er ist. Zu diesem Ergebnis kommt der heute veröffentlichte Prüfbericht des Expertenrats für Klimafragen. Denn die Emissionen sinken kaum. Das ist gleich unser erstes Thema, auf das wir hier in unserem Überblick schauen. Auch warum Deutschland ausgerechnet bei Verkehr und Gebäude immer noch die größten Klimaprobleme nicht in den Griff bekommt. Außerdem, in der Demokratischen Republik Kongo ist eine seltene Ebola-Variante ausgebrochen. Wir fragen nach, wie gefährlich ist die Situation. Und erst die Autos, später dann die Züge. Der Fehmarn-Belt-Tunnel startet wohl mit Verspätung auf der Schiene. Ich bin Nina Zimmermann. Willkommen zu unseren Themen des Tages heute an diesem 18. Mai. Guten Abend. Es ist ein schlechtes Zeugnis für die Klimapolitik der schwarz-roten Koalition. Die Berechnungen des Expertenrats für Klimafragen zeigen nämlich, im vergangenen Jahr bleiben die deutschen Treibhausgasemissionen nahezu konstant. Und etwas weiter geblickt, ab 2030 wird Deutschland laut Projektion des Expertenrates zahlreiche Klimaziele wahrscheinlich deutlich verfehlen. Jan Zimmermann.
Es ist kein gutes Zeugnis für die Bundesregierung. Laut Expertenrat für Klimafragen werden die Klimaschutzziele aktuell zwar erreicht, langfristig aber nicht.
Wir sehen klimaschutzpolitischen Handlungsbedarf,
sagt Julia Pongratz, Klimawissenschaftlerin und Mitglied im Expertenrat. Doch der Reihe nach. Mit Blick auf das vergangene Jahr ist der Ausstoß klimaschädlicher Gase nahezu konstant geblieben und liegt damit noch im grünen Bereich. Vor allem in der Energiewirtschaft und in der Industrie ist der CO2-Ausstoß zurückgegangen, erklärt Marc-Oliver Betzüge, Ratsmitglied und Energieexperte.
Die Rückgänge in der Energiewirtschaft hängen natürlich damit zusammen, dass Deutschland in erheblichem Umfang in den Aufbau von erneuerbaren Energieträgern in der Stromerzeugung investiert hat. Gleichzeitig sind die Folgen der wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen 5 Jahre sehr deutlich zu erkennen.
Heißt, ein Teil des Rückgangs beruht auf der Wirtschaftsflaute in Deutschland. Außerdem, Erfolge in der Energiewirtschaft und Industrie werden durch mehr Emissionen in den Bereichen Gebäude und Verkehr aufgehoben. Eigentlich soll der CO2-Ausstoß bis 2030 um 65% zurückgehen, verglichen mit dem Jahr 1990. Aber weder dieses noch alle weiteren Klimaschutzziele werden nach heutigen Prognosen erreicht, erklärt die Vorsitzende des Expertenrats, Barbara Schlomann.
Das sind die Budgetziele für die Folgeperiode 31 bis 40, die Jahresziele für 2030 und 2040 sowie die Treibhausgasneutralität 2045 und die negativen THG-Emissionen bis 2050.
All diese Klimaschutzziele werden nach den Berechnungen der Wissenschaftler verfehlt. Laut Forscherin Julia Pongratz vermisst der Expertenrat vor allem eines.
Wir empfehlen eine Einbettung der Klimaschutzpolitik in eine kohärente politische Gesamtstrategie, die insbesondere auch soziale Verteilungswirkungen und ökonomische Folgen bei der Programmgestaltung stärker in den Blick nimmt.
Denn das kürzlich vorgelegte Klimaschutzprogramm der Bundesregierung wird das Ruder nicht rumreißen, so die Einschätzung des Expertenrats. Das Programm müsse überarbeitet und strenger werden. Und Vorhaben wie das geplante Gebäudemodernisierungsgesetz, auch als Heizungsgesetz bekannt, könnten die Situation noch verschlechtern. Die Bundesregierung verteidigt ihre Klimapolitik. Der Sprecher des Umweltministeriums, Nikolai Fichtner.
Die Emissionen gehen runter. Die Frage ist nur, ob sie schnell genug runtergehen. Und da gibt es, wie es im wissenschaftlichen Diskurs üblich ist, unterschiedliche Annahmen.
Dagegen werfen Oppositionsparteien, Union und SPD Versagen vor. Der Bericht des Expertenrats sei eine Klatsche, vor allem für die Energiepolitik von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU, sagt Grünen-Parteichefin Franziska Brandner.
Der Bericht zeigt nochmal deutlich, dass diese Bundesregierung offensichtlich jegliche Ambition beim Klimaschutz auch aufgegeben hat, ja, vielleicht ihn sogar abschafft, wenn man sich anschaut, was Frau Reiche vorhat.
Auch Umwelt- und Klimaschutzorganisationen üben Kritik. Sie fordern, möglichst schnell aus fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas auszusteigen. Ihrer Ansicht nach steuert die Bundesregierung mit Vollgas in die falsche Richtung.
Also die Wissenschaftler zeichnen heute noch mal nach, der CO2-Ausstoß geht nicht wirklich runter, vor allem, weil die Emissionen in Industrie und Energiewirtschaft zwar zurückgehen, aber diese Erfolge eben durch steigende Werte in den Bereichen Gebäude und Verkehr nahezu aufgehoben werden. Und das gefährdet eben in Gänze die deutschen Klimaziele. Über die Kritik im Expertenrat, wir haben ja gerade schon ein bisschen gehört, sprechen wir gleich noch mit einer Wissenschaftlerin, die die Klimaziele in diesem Expertenrat mitbewertet hat. Vorher beschreibt Janina Schreiber, warum genau diese beiden Sektoren Verkehr und Gebäude, die Sorge, Kinder, der Klimapolitik und Transformation sind und bleiben.
Verbrenner oder E-Auto? Bus, Bahn oder das Rad? Wärmepumpe oder Gasheizung?
Im Gebäude- und im Verkehrssektor ist es so, dass es sehr viele Akteure gibt und sehr viele einzelne Entscheidungen gefällt werden. Also im Verkehr können wir jeden Tag entscheiden, welches Verkehrsmittel wir nehmen. Und es gibt sehr viele Menschen, denen Gebäude gehören. Und die müssen alle entscheiden, welche Heizung sie einbauen und ob sie das Gebäude renovieren. Also das ist sehr kleinteilig und deswegen ist das sehr schwierig. Und deswegen haben sich viele Regierungen in der Vergangenheit so ein bisschen nicht rangetraut, da irgendwas Ambitioniertes auch wirklich umzusetzen.
Sagt Niklas Höhne, Klimaforscher vom New Climate Institute. Seit Jahren gelten die Bereiche Verkehr und Gebäude beim Klimaschutz als Sorgenkinder, erklärt Barbara Schlumann vom Expertenrat für Klimafragen.
Weil sie ihre Sektorziele aktuell nicht erreichen und auch bis 2030 nicht erreichen werden. Es ist einfach schwierig, Maßnahmen in diesen Sektoren auch politisch durchzubringen.
Dabei habe das sogenannte Heizungsgesetz zum ersten Mal so richtig deutlich gemacht, wie schwierig es ist, Klimaschutz eben dort zu verankern, wo er direkt in das Leben der Menschen eingreift, sagt Höhne. Also zum Beispiel bei der Frage, wie halte ich mein Zuhause in einer klimaneutralen Zukunft warm?
Und das wissen wir alle, das war schwierig, gesellschaftlich durchzusetzen, weil es eben ein neuer Ansatz war. Viele Menschen haben sich da bevormundet gefühlt.
Es ist die alte Grundsatzfrage der Klimapolitik. Steuert man über klare Regeln und Vorgaben oder über Preise und den Markt? Gerade bei Verkehr und Gebäuden zeigt sich, wie schwierig dieser Konflikt in der Praxis ist. Zuletzt ist die politische Linie in beiden Bereichen wieder stärker in Bewegung geraten. Mit dem neuen Gebäudemodernisierungsgesetz von Schwarz-Rot könnten fossile Heizungen unter bestimmten Bedingungen länger genutzt und eingebaut werden als ursprünglich vorgesehen. Die Politik habe kein Erkenntnisproblem, sagt Höhne, sondern ein lang verschlepptes Umsetzungsproblem. Dazu kommt,
wenn man all das macht in Richtung eben Wärmepumpe und Elektromobilität und öffentlicher Nahverkehr und so weiter geht, ist es essentiell, dass man sozialen Ausgleich mitdenkt. Also das wäre jetzt zum Beispiel bei Elektromobilität Förderung für die sozial schwachen Haushalte, vielleicht auch eine Förderung, den öffentlichen Nahverkehr günstiger zu machen. Oder im Gebäudebereich Mieterinnen und Mieter, die haben auch Angst davor, dass sich alles ändert und dass bei ihnen dann eben höhere Energiepreise zu wirklichen Problemen führen. Auch ganz wichtig bei Klimapolitik ist eben, den langen Atem zu haben und eine klare Vision.
Sonst bleibe Unsicherheit bei den Menschen. Und die mitzunehmen, wenn sich ein ganzes System umstellt, sei eben essentiell, gerade dort, wo Klimaschutz den Alltag der Menschen berührt. Beim Heizen in der eigenen Wohnung und beim Autofahren im Alltag.
Ja, es sind eben genau diese Bereiche Wohnen und Verkehr, die für ein Drittel der Emissionen verantwortlich sind. Und das macht im Grunde unsere Zielverfehlung auch aus. Warum aber sind Maßnahmen in diesen Sektoren so schwierig? Und lassen sich die Lücken überhaupt noch schließen, die sich da auftun, zwischen Anspruch und Realität? Darüber konnte ich heute mit Tanja Kneißke gesprochen. Sie gehört zum Expertenrat und hat den Bericht heute in Berlin mit vorgestellt. Frau Kneißke leitet das Kompetenzzentrum Integrierte Energiesysteme an der Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien in Cottbus und sie ist Professorin an der TU Berlin. Also sie beschäftigt sich genau mit dieser Frage, wie die Energiewende praktisch funktionieren kann, also bei Stromnetzen, Wärmeversorgung, Heizung. Und genau da haben wir, das gerade auch wieder gehört, kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Ich konnte Tanja Kneißke heute Nachmittag fragen, warum sind diese Bereiche, in denen Klimaschutz politisch und praktisch so schwierig wird, Verkehr und Wohnen, eigentlich immer noch die Sorgenkinder?
Nochmal ganz kurz vorweg, als Expertenrat prüfen wir ja die Daten, die uns vom UBA gegeben werden. Und da schauen wir danach rechnerisch, ob die so kommen und wie wahrscheinlich die sind und welche Unsicherheiten wir sehen. Also da fragen wir nicht nach den Gründen. Aber natürlich als Forscherin und als Mensch frage ich mich natürlich auch, warum die beiden Verkehrs- und Gebäudesektoren so schwierig sind an der Stelle. Und meine Theorie ist dazu, dass ja Industrie und Energiewirtschaft zum Beispiel sehr von Firmen getrieben ist, die Geschäftsmodelle umsetzen wollen, während natürlich der Bereich Verkehr, besonders der Individualverkehr, aber auch natürlich die Wärmeversorgung zu Hause einfach von Menschen abhängt, von Privatmenschen, die eine Entscheidung treffen müssen. Und zwar Entscheidungen für ein neues Heizsystem, Entscheidungen für ein neues Auto. Und damit sind immer hohe Kosten verbunden für Privatpersonen und man legt sich fest auf 20 bis 30 Jahre. Und das sind viele, viele Entscheidungen, die da von Menschen getroffen werden. Und so was ich beobachte, ist momentan der Rahmen nicht besonders sicher.
Also wenn man Summen im fünfstelligen Bereich in die Hand nehmen muss, dann überlegt man natürlich, und das ist im Grunde ja wahrscheinlich diese Mixed Messages, die wir die vergangenen 3-4 Jahre hier im Land hören, oder?
Richtig, wir hatten ja eine Phase, in der es plötzlich alle dafür waren und Klimaschutz gefordert haben, indem wir dann auch mit der Ampelregierung ja viel Klimaschutz bekommen haben. Das ist dann nach hinten ausgeschlagen oder war vielleicht etwas zu viel an der Stelle für den einen oder anderen. Und jetzt sehen wir eben, dass die Meinung der Menschen oder die Atmosphäre auch, zumindest die Lauten, ja, ins Gegenteil schwenkt. Und das ist eben diese Phase, durch die wir jetzt gerade gehen, in der man dann doch lieber wieder selber entscheiden möchte. Und man hat auch ganz andere Sorgen. Klimakrise ist dabei nur eins von vielen Krisen, die derzeit stattfinden und die Menschen eben verunsichern.
Und dann ist es in diesem Zusammenhang ja ganz spannend zu sehen, wie schnell eine politische Maßnahme sich auswirkt auf unseren Alltag, auch wenn das Gesetz vielleicht auch nur ganz kurz gegolten hat und die nächste Regierung es schon wieder einkassiert. Stichwort Gebäudeenergiegesetz, Heizungsgesetz. Sie haben gerade von der Verunsicherung schon gesprochen. Die schwarz-rote Regierung stellt ja das Gebäudeenergie jetzt neu auf. Vor allem wurde ein Passus entfernt, und zwar der, der ab 2045 einen Einbau von fossilen Heizungen untersagt hätte. Den gibt es so erstmal nicht mehr. Wie beurteilen Sie diese Novelle des Gebäudeenergiegesetzes? Dadurch werden mittelfristig ja vermutlich kaum die Emissionen sinken, oder?
Genau, also der Einbau nach 2040, das liegt ja noch weit in der Zukunft. Im Moment ist eher das Problem, dass wir ja vom Gebäudeenergiegesetz einen sicheren Rahmen hatten, immer noch haben, dass 60% bei neuen Heizsystemen mit erneuerbaren Energien, also CO2-neutral, eingebaut werden müssen. Und zwar ab Juli diesen Jahres. Das war ein sehr verlässlicher Rahmen. Und wir haben auch im Expertenrat gesehen, in unserem derzeitigen Gutachten, dass das einer der Treiber ist für die Emissionssenkung im Gebäudebereich. 30% in 2030 gehen allein auf das Gebäudeenergiegesetz und maßgeblich auf die sogenannte 65%-Regel zurück.
Obwohl das so eine kurze politische Debatte im Grunde war, die kein Jahr gedauert hatte, da hat man direkt durch den Zahlen in der Analyse gesehen, das hätte was gebracht.
Genau, das basiert ja auf Modellrechnungen. Man sieht sogar in diesen Modellprojektionen, dass in 2040 mehr als 50% Emissionssenkung genau durch das Gebäudeenergiegesetz vonstatten gehen würden, ja, wenn man das jetzt beibehalten würde. Und diese Änderung dieser Regel, dass man es wieder öffnet für alle möglichen Heizsysteme, ist erstens wieder, wie wir eben schon besprochen haben, wahrscheinlich auch nochmal eine Verunsicherung. Oder was auch passieren könnte, ist, dass natürlich jetzt alle anfangen, sich noch schnell eine Gasheizung einzubauen, was spannenderweise auch bis 2030 zu weniger Emissionen führen könnte, weil die heutigen Gasheizungen natürlich effizienter sind als die alten Gasheizungen. Aber langfristig haben wir uns dadurch quasi gebunden an eine CO2-emittierende Technologie.
Es ist die Aufgabe der Transformation. Und es ist letztendlich aber auch, das haben wir jetzt ja auch die vergangenen Minuten besprochen, eine Frage der politischen Vermittlung. Sie leben in Brandenburg. Können Sie verstehen, dass es für Menschen aus ländlichen, aus nicht urbanen Gebieten schwieriger ist, nachzuvollziehen, was in dieser ganzen klimapolitischen Diskussion passiert?
Ja, also da gibt es verschiedene Dinge, die man ganz anders kommunizieren sollte und muss. Gerade im ländlichen Bereich ist es ja so, da gibt es eigentlich Möglichkeiten. Ja, also viele von gerade die Wärmelösungen, Wärmepumpe oder auch Elektrofahrzeuge, sind eigentlich ja einfacher zu installieren, wenn ich ein Einfamilienhaus habe. Da kann ich eine Wallbox installieren, da habe ich genug Platz auch, um eine Wärmepumpe einzubauen. Wenn ich das Geld habe und den Willen und sehe, dass das mir was bringt. Ja. Vielleicht kommt es so rüber, dass die ganze Transformation von Leuten, die in Großstädten wohnen, gemacht wird und nachher am Ende muss man auf dem Land das Ganze ausbaden. Das ist aber eher die Kommunikation. Wir müssen auch sagen, was es für Chancen hat, diese Transformation mitzugehen. Und man muss den Leuten auch die Angst davor nehmen, dass wieder etwas Schlimmes passiert, wenn man sich jetzt von dem Status quo wegbewegt.
Wünscht sich Tanja Kneiske, Professorin an der TU Berlin. Sie leitet das Kompetenzzentrum Energiesysteme an der Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen in Cottbus und hat heute den Bericht des Expertenrates für Klimafragen mit vorgestellt in Berlin. Die Treibhausgasemissionen bleiben nahezu gleich hoch. Viele Klimaziele dürfte Deutschland 2030 wohl verfehlen. Das kommentiert jetzt auch Maximilian Ulrich aus dem ARD Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
Gesundheit, Pflege, Rente, Steuern, Arbeitsmarkt, all das soll und muss reformiert werden. Wir brauchen aber noch eine fundamentale Reform in Deutschland, eine Reform der Klimapolitik. Die Zahlen des Expertenrats für Klimafragen sind eindeutig. Ein ewiges Weiter-so wird für künftige Generationen und Regierungen extrem teuer. Doch die Abwicklung des Heizungsgesetzes, die Abschwächung des Verbrenneraus auf EU-Ebene, das geplante Einfrieren des CO2-Preises, all das zeigt in die genau falsche Richtung. Es braucht jetzt eine Regierung und einen Kanzler, die das Ruder rumreißen. Friedrich Merz muss derzeit viel Kritik aushalten. Unzufriedene Unternehmer, buhende Gewerkschafter, Hasskommentare auf Social Media. Doch er steckt es ein und wirbt sachlich für seine Reform, spricht vom Wohl unseres Gemeinwesens, von einer Zukunft mit gleichen Chancen für unsere Enkelkinder und er nennt als Gründe für die Reformen Demografie und Mathematik. Demografie und Mathematik sprechen aber auch für mehr Klimaschutz. Schon 2030 drohen beim aktuellen Klimakurs teure Sofortprogramme und hohe Kosten auf EU-Ebene. Die Entlastung durch Renten- und Steuerreformen würden dann durch Versäumnisse beim Klimaschutz einfach aufgefressen. Auch das ist Mathematik, keine Ideologie. Friedrich Merz will seine Sozialstaatsreform trotz Buhrufen durchziehen. Das könnte er auch beim Klimaschutz tun. Von zukünftigen Generationen bekäme Merz dafür Applaus.
Die Treibhausgasemissionen bleiben nahezu gleich hoch. Klimaziele für 2030 rücken in weite Ferne. Das hat Maximilian Ulrich kommentiert hier in den Themen des Tages. In den vergangenen Wochen sorgte eine Infektionswelle mit dem lebensbedrohlichen Hunter-Virus auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik ja für Aufregung. Zum Glück kann dieser Ausbruch wohl eingedämmt werden. Aber jetzt kommt eine neue, auch besorgniserregende Nachricht, dieses Mal aus Afrika. Dort hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die zweithöchste Warnstufe am Wochenende ausgerufen. Eine, Zitat, internationale Gesundheitsnotlage. In der Demokratischen Republik Kongo und im angrenzenden Nachbarland Uganda gibt es einen Ebola-Ausbruch. Laut dem Zentrum für Seuchenkontrolle der Afrikanischen Union sind mehr als 100 Menschen gestorben. Außerdem wurden mindestens 395 Verdachtsfälle mittlerweile in beiden Ländern registriert. Dass Ebola in Afrika ausbricht, ist nicht neu. Schon 2014 und auch 2019 gab es schwere Epidemien. Die Sorge ist trotzdem groß, weil Ebola zu den gefährlichsten bekannten Viruskrankheiten gehört. Und darüber konnte ich mit Daniela Rimus aus der NDR-Info-Wissenschaftsredaktion sprechen. Warum sterben bei diesen Ausbrüchen so viele Menschen?
Wenn sich ein Mensch damit infiziert, dann breiten sich die Viren in allen Körperzellen aus und das bedeutet, nach einer Inkubationszeit von ungefähr 6 bis 12 Tagen, die Krankheit beginnt zunächst eher so ein bisschen unauffällig, also mit grippeähnlichen Symptomen, dann entwickelt sich ein Fieber, es kommt zu inneren und äußeren Blutungen und in 30 bis 70% aller Fälle führt es dann zu einem Organversagen und damit eben auch zum Tod. Die Sterblichkeitsrate bei Ebola hängt ganz stark vom jeweiligen Subtyp des Virus ab. Bei dem handelt es sich jetzt um eine Variante, die heißt Bundibugyo. Die anderen großen Ausbrüche mit vielen Toten, die gingen auf die sogenannte Zaire-Variante zurück. Und dieser Unterschied, der ist jetzt wirklich wichtig, denn die Wissenschaft weiß einerseits noch nicht so richtig viel über diese Bundibugyo-Variante. Und deshalb gibt es zum Beispiel dagegen bisher noch keinen Impfstoff. Und es gibt aber auch noch keine zielgerichteten Medikamente, die man dann eben verabreichen könnte, wenn Menschen daran erkrankt sind. Die Behörden in der Demokratischen Republik Kongo gehen deshalb jetzt im Moment davon aus, dass es ungefähr bei einer Sterblichkeit von ungefähr 50% liegen wird, dieser Ausbruch.
Wie überträgt sich das Virus? Also was ist darüber bekannt?
Das überträgt sich vor allem über nahen, sehr nahen Körperkontakt, also über Schmierinfektionen. Das heißt vor allem über Körperflüssigkeiten. Also diese Ebola-Viren, die sind schon gefunden worden im Blut, im Speichel, in Sperma, aber eben auch in Schweiß, in Muttermilch oder sogar in Tränenflüssigkeit. Also es ist wirklich hochgradigst ansteckend. Am ansteckendsten, auch das im Gegensatz zu anderen Krankheiten, sind die Menschen tatsächlich kurz vor ihrem Tod, weil die Viruslast während der Erkrankung kontinuierlich im Körper ansteigt.
Was heißt das jetzt für die Menschen dort vor Ort? Kann sich das noch weiter ausbreiten?
Diese Provinz Ituri, in der dieser Ausbruch jetzt im Moment gerade stattfindet, die ist seit Jahren Schauplatz eines blutigen Bürgerkriegs. Die hygienischen Verhältnisse sind ausgesprochen schlecht. Die Gesundheitsversorgung ist mangelhaft oder gar nicht existent. Die Verhältnisse dort begünstigen diesen Ausbruch wirklich ganz massiv und deshalb gehen die Forscher davon aus, dass er sich noch eindeutig weiter ausbreiten wird. Und weil schon bis jetzt in relativ kurzer Zeit so viele Menschen daran gestorben sind, wird davon ausgegangen, dass das Virus durchaus schon sehr viel länger unterwegs ist und auch das erschwert natürlich die Eindämmung.
Ja, und wir Menschen sind eben auch sehr mobil. Heißt das denn alles, dass das Virus auch nach Europa kommen kann? Also besteht eine Pandemiegefahr?
Also das Risiko für uns hier in Europa, das stufen alle Forschenden also als ausgesprochen gering ein. Zum Beispiel eben auch deshalb, weil es sich eben nicht um ein respiratorisches Virus handelt, also wie das Coronavirus, was ja durch die Atemluft übertragen wurde. Also es müsste schon ein schwerst Kranker in einem Flugzeug unterwegs sein, damit das Virus überhaupt zum Beispiel in andere Länder transportiert wird, hier nach Europa. Aber selbst dann, also Ausbrüche sind mit den hiesigen Gegebenheiten extrem gut einzudämmen. Man muss einfach auch nur Kontaktketten unterbrechen und eine ausreichende medizinische Versorgung haben.
Soweit Informationen von Daniela Remus aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion zum Ebola-Ausbruch im Kongo und Uganda und einer Einschätzung, wie gefährlich die Situation ist. Der Fehmarn-Belt-Tunnel gilt als eines der größten Verkehrsprojekte Europas. Unter der Ostsee soll er Deutschland und Skandinavien künftig deutlich schneller verbinden. Mit dem Auto in 10 Minuten, mit dem Zug in 7. Und dieses Großprojekt nimmt ja auch Form an. Das erste Baulteil liegt auf dem Meeresboden, eine 217 Meter lange und 73.000 Tonnen schwere Betonkonstruktion. Aber jetzt zeigt sich, zur geplanten Eröffnung sollen wohl erstmals nur Autos und Lkw durch den Tunnel fahren. Die Bahnstrecke verzögert sich. Julian Marxen berichtet.
Eigentlich geht es auf der Tunnelbaustelle gut voran. Vor der dänischen Insel Lolland ist vor 2 Wochen das erste große Tunnelelement in die Ostsee hinabgelassen worden. Und weitere Betonröhren sind aktuell in Arbeit, wie die Sprecherin der Baugesellschaft Sund und Belt, Denise Juchem, berichtet.
In der Fabrik auf dänischer Seite werden jetzt die weiteren Tunnelelemente hergestellt. 16 Tunnelelemente wurden schon fertig betoniert und die werden jetzt nach und nach weiter ausgestattet und für das Absenken vorbereitet.
Doch auch wenn es in der Fabrik und beim Absenken der Bauteile aktuell nach Plan läuft, gibt es Probleme. Und zwar auf deutscher Seite, beim Bau der neuen Bahnstrecke, die zum Tunnel führen soll. Die Deutsche Bahn hatte unlängst Verzögerungen eingeräumt. Grund: Probleme unter anderem beim Baurecht. Nun also die Planänderung für die Tunneleröffnung. Sund- und Belt-Sprecherin Denise Juchem.
Wir wissen auch, dass die Deutsche Bahn Schwierigkeiten hat, die deutsche Bahnanbindung fertig zu bekommen, sodass wir gesagt haben, wir legen jetzt den kompletten Fokus erstmal darauf, die Straßenröhren fertig zu bekommen. Es ist natürlich bedauerlich, dass wir auf der einen Seite von der Mobilitätswende sprechen und wir sehr gerne gewollt hätten, dass natürlich die Bahnreisenden, die den Fehmarn-Belt-Tunnel mit all seinen Vorteilen gleich komplett nutzen kann. Aber wenn die Gegebenheiten jetzt einfach so sind, dass die deutsche Schienenanbindung nicht zeitgleich mit uns fertig werden sollte, dann ist es einfach so die logische Konsequenz, dass wir den Fokus auf den Straßenteil legen.
Doch wann genau werden die ersten Autos durch den Fehmarn-Belt-Tunnel rollen und wann folgen die Züge? Ursprünglich sollte die Ostseequerung 2029 eröffnet werden. Die Verantwortlichen mussten den Plan aber verwerfen. Es gab Verzögerungen, auch auf dänischer Seite. Dann hieß es, dass die Unterführung nicht vor 2031 fertig sein wird. Denise Juchem von Sund und Belt will auf NDR-Anfrage aktuell jedenfalls keine Prognose wagen.
Wir haben uns jetzt gesagt, wir werden die ersten Tunnelelemente absenken und dann werden wir gemeinsam mit den Bauunternehmen, die das für uns umsetzen, nochmal zusammensetzen und dann einfach schauen, welche Erfahrungen hat man denn gesammelt? Wo kann man eventuell noch ein bisschen beschleunigen? Wie ist was gelaufen?
Und wenn das alles zusammengetragen und ausgewertet sei, so Juchem, dann werde man auch einen neuen, verlässlichen Zeitplan vorstellen.
Heute erstmal der neue Stand. Der Fehmarn-Belt-Tunnel soll wohl erstmal nur halb eröffnet werden. Züge rollen dann erst später unter der Ostsee entlang. Und damit enden unsere Themen des Tages heute an diesem 18. Mai.